Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heute mit Dr. Christian Schneider, der Sportarzt des Jahres 2018. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr.
Gab das nur Ruhm und Ehre oder was gab es dafür?
Ja, tatsächlich eine Urkunde, die man aufhängen kann, aber das ist ja so ein bisschen Ruhm und Ehre.
Und die Gesellschaft für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin verleiht diese Auszeichnung. Sie sind Orthopäde und Sportmediziner und Sie sind da selbst im Vorstand. Macht das nichts, sich selbst dann diese Auszeichnung zu verleihen?
Nein, das macht tatsächlich nichts. Der Weg ist ein bisschen anders. Es gibt die sogenannten Verbandsärzte Deutschlands. Das sind nicht die, die Verbände anlegen, sondern es sind die, die deutschen Sportverbände betreuen. Das kann vom Fußballbund über den Handballbund bis hin zum Skifahrenverband sein. Ja. Und diese Ärzte setzen sich zusammen und wählen sozusagen ihren Sportarzt. Der muss bestimmte Dinge erfüllen, die von natürlich der Behandlung anfangen, aber dann eben auch in die Ausbildung gehen und natürlich ein striktes Anti-Doping-Management und Regularien einhalten und irgendwie eine Persönlichkeit sein, die das nach außen auch transportiert und das auch vertritt. Und das wird dann an die beiden deutschen großen Gesellschaften weitergegeben, eben die GOTS, die orthopädische Gesellschaft, und die DGSP, die Sportmedizingesellschaft, mehr die internistische. Und die verleihen dann einmal im Jahr einen der Ärzte diesen Titel.
Ja, und Sie machen ganz viel in den unterschiedlichsten Bereichen. Sie sind zum Beispiel auch immer mit dabei, wenn es um die Bobfahrer geht oder auch um Skeleton. Sie sind der leitende Verbandsarzt des Bob- und Schlittenverbandes und auch bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, Turin war Ihre Premiere.
Das erste.
Und Sie waren jetzt auch in Pyeongchang mit dabei. Ja. Welches Bild kommt Ihnen da als erstes?
Das Deutsche Haus. Eigentlich dieses Bild, wo Team Deutschland, also unsere deutsche Mannschaft zusammen mit dem Publikum, mit allen, die dabei waren, wirklich so ein freudiges Bild abgegeben hat, was auch nach Deutschland transportiert wurde, was hier, glaube ich, diese Medaillen, die man erringen kann, dann auch würdig gefeiert werden. Ja? Dass man ein positives Bild von Olympia behält und nicht darüber diskutiert, ob es nun kalt ist oder ob es zu wenig Schnee gibt oder ob es Sinn macht, in Südkorea Olympische Spiele zu machen.
Können wir gleich noch mal intensiver drauf eingehen. Wie ist es denn für Sie als Sportmediziner hinsichtlich der Beschwerden? Sie sind auf Rücken spezialisiert. Haben die Sportler alle Rücken?
Wie alle Menschen haben wir alle mal Rücken im Laufe des Lebens. Da gibt es ja große Statistiken. Aber ja, Rückenschmerzen sind ein Dauerthema im Sport. Natürlich trainiere ich eine bestimmte Kraft, eine bestimmte Skill, den ich auf den Platz bringen will oder an die Bahn bringen will. Ja? Aber ich muss natürlich ein Grundlagentraining machen und da kommt immer auch der Rücken mit ins Spiel.
Wie sieht das aktuell für Sie aus? Für Sie ist die Saison sicherlich schon gestartet. Wo waren Sie?
Ja, wir waren schon vor 2 Wochen in Whistler in Kanada auf der alten Olympiabahn von 2010, weil da findet dieses Jahr die Weltmeisterschaft im Bob und Skeleton statt, im Februar, März. Und da war nochmal eine Trainingswoche mit unseren Piloten und Athleten, die halt einfach zu jung sind und eben vor vielen Jahren nicht da waren. Deswegen neue Sachen zu erkennen.
Wie war der Krankenstand für Sie? Was gab es zu tun?
Es gab diverse Stürze, die aber alle glimpflich abgelaufen sind. Viele Prellungen und man muss natürlich dann nach Gehirnerschütterung und Ähnlichem wieder gucken, aber nichts gebrochen, das ist okay. Und da es noch nicht so richtig kalt war, das Wetter noch ganz positiv für uns, gab es auch wenig Husten, Schnupfen, Heiserkeit, also alles insgesamt ziemlich glimpflich abgelaufen.
Juckt es einen Sportmediziner dann auch mal, sich in eine Bahn zu setzen und runterzufahren?
Das habe ich natürlich schon gemacht. Man versucht, viele Sportarten zu testen. Das gehört auch in die Ausbildung mit dazu. Also die Sportmedizinausbildung beinhaltet die aktive Sportausübung. Man muss das mal erfahren. Ja. Aber inzwischen fühle ich mich zu alt, dass ich in so einer Bobbahn mit diesen Schlitten runterfahren möchte.
Sie sind bei den Olympischen Spielen regelmäßig mit dabei. Wir wollten über dramatische Situationen im Sport sprechen, die Sie schon auch miterleben mussten. Welches Bild kommt Ihnen zuerst?
Ja, das erste ist natürlich weiterhin in Whistler, wo der georgische Rodler tatsächlich verstorben ist in der Bahn. Ja, das war schon dramatisch.
Wem muss man da die Verantwortung zuordnen?
Also man muss sich dafür ein kleines Stück zurückgehen und muss sich überlegen, wer nimmt an Olympischen Spielen teil. Ja, es gibt natürlich die Weltbesten, die sich dafür qualifizieren. Und dann gibt es aber auch so Plätze, die eben für Länderquoten oder für eben, ich sag mal, sich entwickelnde Nationen vergeben werden. Und darüber kam halt der Georgier eben zu den Olympischen Spielen. Der war sozusagen noch nicht mal Weltcup berechtigt, also für die höchste Klasse, sondern fuhr eben auf einem Europacup-Niveau, also auf einem etwas niedrigeren Niveau und kam dann eben zu den Olympischen Spielen und hat da seine ersten Trainingsfahrten gemacht und war, sage ich jetzt mal, damit wahrscheinlich überfordert. Und
war das zu sehen im Training? Ist das dann nicht letztendlich schon ein Maßstab, den man da anlegen muss und sagen muss in der Verantwortung, wir können diesen Teilnehmer nicht starten lassen?
Nein, also wenn das so zu sehen gewesen wäre, dann hätte man den rausgenommen, das ist klar. Ja. Es ist ja nicht so, dass er in der Fahrt vorher schon bewusstlos gewesen wäre oder irgendetwas, ja, sondern er ist halt in einer Kurve relativ am Anfang, diese Bahn hat 16 Kurven, ist er in der vierten oder fünften Kurve bewusstlos geworden, sozusagen, was man auf den jetzigen, also wenn man es später angeguckt hat, dann eben gesehen hat. Und in dieser Bewusstlosigkeit lenkt man natürlich nicht mehr. Und so wie eine Kugel in einer Kurve irgendwann der Schwerkraft folgt oder einfach den Kräften, die wirken, ist er halt aus der Bahn gefallen. Ja, und das passiert sonst nicht mehr.
Welche Konsequenzen zieht man dann in den Verbänden daraus?
Genau, also die erste Konsequenz war natürlich eine Verstärkung der Bahn an dieser Stelle, dass man nicht mehr rausfallen kann an der Stelle, ja, dass da nochmal Abschottung hingelegt wurden. Das zweite ist, dass die Starthöhe für die Rodler nach unten verlegt wurde, also dass die ersten vier Kurven weggelassen wurden. Die starten also jetzt viel später sozusagen, also eine viel kürzere Bahn. Das ist mal so die Hauptkonsequenz an der Strecke.
Ja.
Die Qualifikationskriterien und Ähnliches werden überarbeitet. Es müssen mehrere Bahnen vorher gut sturzfrei absolviert werden. Also das macht man schon alles.
Wer gibt denn die Sportler überhaupt frei, dass sie teilnehmen dürfen an Olympischen Spielen? Sind Sie das als Sportmediziner?
Der leitende Sportarzt sozusagen für den Verband, der gibt schon seine eigenen Verbandssportler frei. Dazu kommt der Deutsche Olympische Sportbund, der eine Freigabe als Hausherr sozusagen erteilt und auch eine Grunduntersuchung jedes Jahr einfordert, wo eben, ich sag mal, gerade mal die Internistik gecheckt wird, dass wir nicht einen Sportler, wenn es irgendwie geht, an einem Herztod oder sowas im Fernsehen sterben sehen. Und dann ist natürlich der Verband und die Trainer ganz massiv mit da dabei. Also die Leute, die täglich an dem Sportler dran sind, wie ist dessen Gefühlsleben, ja, ist der bereit, mit mehreren hundert oder über 100 km/h sich so eine Bahn und so einem Sport auszusetzen.
Die mentale Stärke ist dann natürlich ganz wichtig. Beste Ergebnis bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hat Jacqueline Lölling im Skeleton geholt, Silber. Haben Sie ihr vorher anmerken können, Mensch, da passt gerade alles?
Ja, das war unglaublich. Wir haben ihr ein Umfeld geschaffen, auch mit, sie hatte auch einen persönlichen Mentalcoach sozusagen dabei, ja, der ihr da nochmal spezielle Hinweise gegeben hat, um auch ein bisschen abzuschotten vorher, ja. Es ist ja doch vieles, was in so einem olympischen Dorf auf einen einströmt, ja. Ja, es macht einfach Spaß, an dem Tag zu sehen, das wird heute was. Ja, die technischen Skills und unsere Geräte, unsere Materialien, die in Deutschland entwickelt werden, sind super. Und jetzt müssen die Sportler halt runterbringen.
Und wo haben Sie zuletzt als Sportmediziner einschreiten müssen und gesagt, Mensch, starte du heute mal lieber nicht, weil ich spüre da, es kommt nicht gerade alles zusammen?
Also das sind die Zeiten nach einem Sturz. Ja, das Thema Concussion, Gehirnerschütterung, wie auch immer. Das ist ja, wenn man so einen richtigen Schlag auf den Kopf bekommt, dann bremst man schon mal. Ja, wenn man beim Frühstück merkt, ach irgendwie, der ist heute doch noch irgendwie mit seinen Gedanken ganz woanders. Ja, und irgendwie die Augen gucken einen immer ganz schief an oder so etwas. Ja, dann ist man schon dabei, dass man sagt, oh, zur Vorsicht nehme ich dich jetzt einfach mal raus und empfehle den Trainern, hör mal zu, das muss heute nicht sein.
Wie kommen Sie gut durch den Winter?
Ja, ich gehe halt regelmäßig tatsächlich in die Luft, an die Luft, laufen gehen, wenn es geht, 3 bis 5 Mal die Woche nach der Arbeit, das sollte möglich sein.
Was für eine Strecke haben Sie da?
So circa 5 Kilometer. Wir haben das Glück, wir wohnen in der Nähe eines Sees, da hat man eine frische Luft und kann das noch ausnutzen.
Hat sich da an den Empfehlungen eigentlich über die Jahre etwas geändert? Gerade wenn wir übers Joggen sprechen, früher hieß es möglichst viel und lange. Und jetzt höre ich immer häufiger, dass die Menschen trotz einer Fitness sagen, na, so weit jogge ich gar nicht mehr.
Genau, also kurze Belastung ist eigentlich das, was für die Allgemeinheit sozusagen auf jeden Fall das Richtige erstmal ist. Ja, die langen Strecken schaffen wir nicht, die schaffen wir in unserem normalen Lebensalltag gar nicht einzubauen. Ja, das ist wirklich den Leuten vorbehalten, die sich auch vorbereiten und die sich wirklich darauf konzentrieren, diese langen Strecken zu laufen.
Gibt es deswegen so viele Knie-OPs, weil die Knie so lange überlastet wurden?
Nein, das glaube ich nicht. Die Menschen laufen ja ihr ganzes Leben schon. Und früher in der alten Steinzeit ist man den Mammuts hinterhergelaufen oder Ähnliches. Also man musste auch immer laufen. Laufen war das, was wir immer gemacht haben. Ich glaube, die Kombination aus viel Sitzen, mal aufstehen und irgendwie so vielleicht dann doch Sprünge und Ähnliches zu machen, das gab es früher nicht. Früher war es Gleichmäßigeres, eben Laufen.
Ja, aber vielleicht laufen wir heute einfach zu wenig. Ist es gerade jetzt auch im Winter so, dass wir zu wenig machen? Vermutlich schon, oder?
Das schon, ja. Wir sitzen 8 Stunden im Büro oder irgendwo fahren mit dem Auto zum Büro oder mit der Bahn zum Büro, sitzen da wieder, müssen wieder nach Hause. Also sind irgendwie 10 Stunden doch sitzend eingebunden. Dann liegen wir noch 6 bis 8 Stunden nachts im Bett und dann bleiben nicht mehr viele Stunden wirklich für Aktivität übrig.
Was macht es denn aus, um wirklich gut auch durch den Winter zu kommen? Also Sie haben jetzt so eine Strecke 5 Kilometer, das zu empfehlen. Wenn ich jetzt aber sage, nee, draußen ist mir einfach zu uselig, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, will aber trotzdem fit bleiben.
Also die Mitgliedschaften natürlich im Fitnessstudio steigen im Winter deutlich an.
So heißt aber nicht, dass sie automatisch voller werden.
Nein, aber die Mitgliedschaften steigen an. Und ist ja schon mal ganz gut, wenn man auch Geld zahlt, dann geht man meistens auch hin. Und tatsächlich ist das Aufwärmprogramm, also das Fahrrad zum Beispiel, auf dem man dann sitzt, so ein Hometrainer, eben schon mal, das ist eigentlich das Entscheidende. Ja? Und wenn man dann noch einen kleinen Übungskreis mit 5, 6 Übungen, zum Beispiel auch mit dem eigenen Körpergewicht, dann erstmal nur macht, ja, mit einer Anleitung eines Trainers, ist man schon mal ziemlich gut dabei.
Und ja, Sie haben eben gesagt, die Sportler haben auch Rücken, wie die meisten anderen eben auch. Was können wir für den Rücken tun?
Spezielle Übungsprogramme, ganz einfache Dinge, die Sie schon als Kind gelernt haben, so eine Brücke, erstmal Mobilität wieder hinbringen, den Rücken wie so ein Katzenbuckel aufrollen und entrollen, ja, oder eben einbeinige Übungen, so ein T-Formen und ähnliches. Das wissen wir, dass das funktioniert. Das haben auch große Studien gerade mit dem Bund, haben wir eine gemacht, die das gezeigt hat. Was uns einen zusätzlichen Effekt bringt, ist Instabilität dabei. Wenn Sie das nämlich zum Beispiel machen auf einem Wackelbrett oder auf einer Gummimatte, nehmen Sie Ihre Yogamatte zu Hause und nehmen die 3-mal übereinander, dann ist die ziemlich instabil. Und jetzt machen Sie mal Ihre ganz einfachen Kinderübungen da drauf. Das bringt Stabilität und das hilft auf Dauer.
Beugt das dann Knochenbrüchen vor oder wofür ist das gut?
Das stabilisiert die Muskulatur und beugt damit Rückenschmerzen vor. Und der Knochenbruch wird nur deshalb ein bisschen mit vorgebeugt, weil die Muskulatur ja am Knochen ansetzt und daran arbeitet und der gleich stabil bleibt.
Behandlungsmethoden haben sich vermutlich auch im Laufe der Jahre geändert. Da haben Sie einen guten Blick drauf. Können Sie da explizit ein Beispiel rausnehmen?
Nehmen wir den Rückenschmerz. Ja, früher, sagen wir mal so, nach dem Zweiten Weltkrieg oder sowas, hat man wahrscheinlich einfach eine Tablette bekommen, nämlich den Schmerz bekämpft. Und im Laufe der Zeit hat man sich gefragt, was steckt denn dahinter? Und hat die Diagnostik erweitert, hat Röntgen angefangen, vielleicht ein CT, ein Kernspintomogramm oder sowas, und hat in die Tiefe geschaut und hat die Idee entwickelt, dass alles eine strukturelle Ursache haben muss, wo der Schmerz herkommt.
Also rein in den Schmerz arbeiten, war dann die Folge?
Nein, sondern die auf dem Bild erkenntliche Stelle rausschneiden. Das war die Folge sozusagen. Mhm. Ja, so gab es viele Operationen und ich weiß nicht, in der Bevölkerung ist häufig auch Rücken bloß nicht operieren heutzutage. Ja, also es schwenkt dann ins Gegenteil um. Aber der Mittelweg ist richtig. Ja, da eben die genaue, gezielte Diagnostik auf den Punkt muss das bringen. Und das kann in einem ganz speziellen Training sein. Ja, wirklich Stabilität an der Wirbelsäule aufbauen. Manchmal eben auch Spritzen an die Stelle ran, damit das Ganze abschwillt wieder, damit überhaupt das zur Ruhe kommt. Und manchmal muss auch eine Operation sein. Auch das geht nicht anders.
Als Sportmediziner behandeln Sie ja nicht nur die Profis. Da kommen sicherlich auch Hobbysportler zu Ihnen. Gibt es da so Verletzungen, die ganz besonders häufig auftreten?
Muskuläre Verletzung ist einfach der Klassiker. Das ist das, was Sie kennen. Wenn Sie um den See laufen oder beim Fahrradfahren sind, dann zieht es plötzlich im Oberschenkel oder in der Wade. Das ist das, was passiert.
Ja? Aber da muss ich ja nicht zum Arzt.
Naja, schneller heilt es dann vielleicht schon auf und mit gezielten Behandlungsmöglichkeiten geht das schon. Sie wundern sich, warum unsere Bundesliga-Fußballer eine Woche später wieder auf dem Platz stehen. Das geht halt nicht, wenn man wartet, wie die Selbstheilungskräfte des Körpers sind.
Ja, aber wäre das nicht das Bessere für den Hobbysportler zu sagen, na, ich guck mal und das wird schon alles wieder, bevor ich mich irgendwelchen Behandlungsmethoden hingebe? Oder was geben Sie dann in so einem Fall?
Na, tatsächlich ist die Diagnostik erstmal das Entscheidende. Und wenn tatsächlich eben größere Risse oder ähnliches da sind, dann kann man gut komprimieren, will gar nicht so sehr in die inhaltlichen Dinge gehen, aber man kann gezielt sozusagen den Muskelfaserverlauf besser aneinander adaptieren, als wenn sich eine große Narbe bildet, die nachher auch wieder stört.
Aber Sie dürfen ruhig inhaltlich werden. Also was ist es, was Sie genau machen? Weil das will ja der Patient auch wissen.
Genau, also es sind heutzutage Medikamente, die heilungsfördernd tatsächlich eingesetzt werden. Es gibt sowas wie körpereigene Klebstoffe. Sie kennen das, ihr Blutserum sozusagen. Stoffe daraus kann man da reinspritzen, infiltrieren. Ja, man kann pflanzliche Stoffe nehmen, die diesen Heilungszyklus sozusagen unterstützen und beeinflussen. All das wird gemacht, all das wird in der Sportmedizin gemacht und hat so viel Erfahrung, dass es eben auch in die normalen Patienten und in die Freizeitsportler eben übertragen wird.
Wie ist es bei Bänderrissen, Kreuzbandrissen? Haben sich da auch die Behandlungsmethoden verändert?
Ja, auch da ist das grundsätzliche Denken erstmal wieder hin, kann man vielleicht Dinge konservativ machen. Es muss nicht alles operiert werden, weil jede Operation auch ein gewisses Risiko birgt. Die Art der Operationen hat sich relativ wenig verändert. Man überlegt vielleicht, den Winkel ein bisschen zu verändern. Man hat andere Fixierungsmöglichkeiten, andere Schrauben. Man kann heutzutage im 3D-Drucker alles auf Mikrometer genau drucken. Ja, man verwendet Zuckerschrauben, die sich dann auflösen, dass man die nicht wieder rausnehmen muss. Und. Aber die Grundideen der Stabilität, ja, der Physik einfach, die da wirken, die sind gleich geblieben und die müssen wiederhergestellt werden.
Der Innen- und Sportminister Horst Seehofer hat den Sportetat gerade auf 325 Millionen Euro erhöht. Bei uns in SWR1 Leute zu Gast der Sportarzt des Jahres, Dr. Christian Schneider aus München. Sie haben sicherlich auch gute Einblicke in all diese Bereiche, denn gleichzeitig beklagt Horst Seehofer den Gigantismus und die Kommerzialisierung des Sports. Sie sind auch beim Deutschen Olympischen Sportbund organisiert. Wie blicken Sie genau auf diese Thematik?
Naja, wir brauchen große Events. Wir brauchen gemeinsame Events, wo Sportler zusammenkommen, wo man neben seiner eigenen sportlichen Leistung auch diese Freundschaft und dieses Miteinander im Sport wieder erleben kann. Und das geht am besten eben in Groß-Events. Ja, wir haben in Deutschland jetzt diese European Championships gehabt, wo eben die Leichtathletik in Berlin und in Glasgow eben zeitgleich stattfand. Auch das ist ja eine Art Groß-Event, was dann eben gemacht wird, aber eben nicht unter den ganz großen Vorgaben eben des IOCs, worauf ja dieser Gigantismus dann eben abzielt.
Ja, aber beispielsweise bei den olympischen Bewerbungen, gerade für München und auch für Hamburg, wurde von deutscher Seite ein klares Nein in der Abstimmung gegeben. Also man will es nicht haben.
Also es wurden ja die Bewohner der Städte gefragt. Das muss man wissen. Ja? Und die Mehrheit der abgestimmten oder abstimmenden Bevölkerung hat sich dagegen entschieden, ja, was legitim ist. Ja? Der Rest Deutschlands hätte natürlich, oder auch diese Leute hätten davon profitiert, dass wir solche Spiele machen. Wir sind über viele Jahre im Vorfeld und danach weiterhin als Olympiastätte bekannt. Und München profitiert immer noch von diesem Olympiastadion, von dieser einzigartigen Architektur. Und es wird einfach immer in dieser Riege der Olympiastätte genannt sein. Und deshalb ist es halt schade, dass man sich auch dann dagegen entscheidet. Aber wenn die Mehrheit entscheidet...
Ja, was mag so eine Entscheidung ausmachen? Vielleicht auch, dass in der Bevölkerung ein Bild herrscht von korrupten Machenschaften eben im IOC und dass man solche Sportveranstaltungen sich auch gar nicht dann ins Land holen möchte.
Da ist ja viel in der Presse drüber berichtet worden und Ähnliches. Da ist viel Geld im Spiel. Wie immer, wenn viel Geld im Spiel ist und wenn unklar ist, wo das ganze Geld wie ausgegeben wird, ja, dann führt das dazu, dass Neid und dass eine Debatte darüber entsteht, dass eben Korruption oder Ähnliches herrscht. Da ist bestimmt oder sicherlich auch einiges Wahres dran. Und gerade unter Herrn Bach hat man sehr stark angefangen, eben Dinge offen zu legen, einfach Gelder, Finanzströme offen zu legen und Kommissionen einzusetzen, eben auch Athleten mit einzubeziehen in Entscheidungen, wo die nächsten Spiele stattfinden und Ähnliches und was wie verändert wird. Da wird sich was tun und das wird der Weg sein.
Ja, wenn wir mal drauf gucken, der Bewerbungs- und Organisationschef von den Olympischen Spielen in Rio 2016 kam ins Gefängnis, weil Staatsanwälte in Brasilien und Frankreich nicht locker gelassen hatten. Aber erst als dieser Brasilianer abgeführt wurde, da reagierte das IOC mit der Suspendierung eines Sportfunktionärs. Eben unter Thomas Bach passiert ebenso wenig.
Ja, da bin ich natürlich nicht involviert, was da an der Stelle dann wirklich bekannt ist. Ja, auch da gilt natürlich immer, es müssen die Beweise auf den Tisch, ja, die müssen da liegen und erst dann ist jemand verurteilt. Also das gilt auch im Sport und in der Sportgerichtsbarkeit. Ich will da keinen verteidigen oder Ähnliches. Wir alle haben so das Gefühl, dass gerade in diesen Ländern Südamerikas oder vielleicht auch in östlichen oder ehemaligen russischen Republiken.
Auch Deutschland kann da mithalten bei der Fußball-WM 2006, man nennt es Sommermärchen.
Ja, aber auch das, wir alle erinnern uns wahrscheinlich gerne an die Zeit, wo wir vom Fernseher oder in einer Fanmeile waren und dem zugejubelt haben.
Aber legitimiert das korrupte Machenschaften?
Nein, das tut es natürlich nicht und das darf auch nicht sein. Und es gibt auch keinen Grund, Steuern zu hinterziehen oder Ähnliches oder irgendjemandem Geld zu geben oder zu versprechen für etwas, was er sportpolitisch entscheiden muss. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ja.
Was muss also passieren?
Naja, es müssen ehrliche Leute an der Stelle arbeiten. Es muss eine klare Aufgabenteilung geben und es muss auch eine klare Zuordnung des Geldes geben.
Aber ist das nicht eine naive Vorstellung, dass da ehrliche Leute sitzen?
Nein. Das würde ja sonst auch bedeuten, was weiß ich, wenn die Welt Musikspiele oder die nächsten anderen Events, muss ja nicht nur aus dem Sport kommen, vergeben werden, dass das immer nur über Schiebung und Ähnliches geht. Das ist Quatsch, das glaube ich nicht. Ja, wir alle arbeiten regulär. Und wenn wir alle ein vernünftiges Gehalt für unsere Arbeit angeboten bekommen, dann muss man nicht Zusatzgeld noch nehmen und sich bestechen lassen.
Gestern kam die Meldung, dass die russischen Leichtathleten weiterhin gesperrt bleiben wegen Dopings. Der Zugriff für eine unabhängige Kommission auf die russischen Dopingtests, die ist eben immer noch nicht gegeben. Überrascht Sie das?
Nein. Der Weltleichtathletikverband ist da sehr strikt und fordert das auch zu Recht ein. Ja, und das weiß ich nicht, warum die russischen Behörden an der Stelle oder die russischen Gegenorgane sozusagen das nicht offenlegen oder nicht freigeben. Das kann ich nicht sagen, da bin ich nicht involviert und informiert, aber es hat mich nicht gewundert, dass die Leichtathletik so entschieden hat.
Es ist ja jetzt vom IOC ein Meeting ab morgen in Lausanne, an dem Sie auch teilnehmen. Wenn man mal auf die Liste der Welt-Anti-Doping-Agentur, der WADA, schaut, auf der Dopingliste, wer da vorne steht, dann überrascht es doch, dass es Länder wie Italien sind. Italien führt die Liste an, dann folgt Frankreich, an zweiter Stelle die USA, Platz 3. Russland steht zusammen mit Indien erst auf Platz 6. Dennoch hört man von Russland immer wieder und der Fokus auch medial liegt auf Russland. Woran liegt das?
Vorne sind im Sinne von an Dopingtests, an positiven
Dopingsündern, ganz genau.
Deswegen, okay. Woran liegt das? Russland ist natürlich durch die Betrügereien um die Olympischen Spiele in Sotschi massiv im Fokus. Das geht natürlich gar nicht. Das Aushängeschild Olympia, das, was wir mit positiven Emotionen, mit positiven Spirit für den Sport verbinden, da so, wie soll ich sagen, in ein negatives Licht zu rücken, ja, alles dem Erfolg unterzuordnen, sowohl Gesundheit als auch die Fairness, ja, das geht nicht. Und dafür schuldigt man Russland so massiv an und nimmt das auch da ganz hart ran.
Aber es geht da ja um die Jahre 2011 bis 2015 bei den russischen Leichtathleten, also da betrifft es eben nicht 2016.
Ja, aber die Spiele waren 14 eben in Sotschi. Die Zeiten danach, warum andere Nationen mehr vorne sind in diesen Tests dann, ja, liegt halt auch daran, dass wir ganz andere Testmethoden haben und viel häufiger testen. Wer viel testet, wird auch mehr finden sozusagen, wie Blitzgeräte auf der Straße. Wenn viele Blitzgeräte stehen, werden mehr Leute erwischt sozusagen.
Aber dennoch täuscht dieser Eindruck, dass man vielleicht dadurch auch politisch versucht, etwas mit hineinzubringen? Oder ist das Spekulation? Weil über Italien, die wirklich die meisten Dopingsünder haben und Platz 2 Frankreich ist da weit abgeschlagen, ist einfach so wenig zu hören.
Natürlich ist Politik in internationalen Organisationen immer ein Thema. Ja. Ich glaube wirklich, der Fakt, dass man die Olympischen Spiele an sich in Anführungsstrichen beschmutzt hat, das ist das, was man diesen Ländern ankreidet. Und gerade Frankreich mit den nächsten Olympischen Spielen 2024, die haben in Paris ja die Sommerspiele gewonnen und Italien bewirbt sich für 2026, die müssen was tun. Die müssen nachweisen, dass das, was sie ihren Anti-Doping-Programm auflegen.
Wenn Sie jetzt morgen in Lausanne sitzen, was tun Sie denn dann?
Naja, es geht erstmal die Aufarbeitung nochmal von Pyeongchang, also was in den letzten Spielen gewesen ist, was für Fälle waren, was hat man schlecht gemacht in den Kontrollen, was kann man verbessern für die Athleten, für die Strukturen insgesamt, was lernt man daraus für die nächsten Sachen in Tokio oder in Peking. Das alles wird besprochen zwischen den Vertretern der einzelnen Sportarten, zwischen den Anti-Doping-Organisationen der Welt, zwischen großen Nationalverbänden, um eben eigentlich für den Athleten, also für die teilnehmen, das Beste wieder rauszuholen.
Wie bringen Sie sich persönlich da ein? Haben Sie persönliche Vorschläge?
Ich habe natürlich Vorschläge, die für die Bobbahn speziell gelten, weil da war ich auch in Pyeongchang eben für zuständig. Da gibt's einiges zu verbessern, was für die Athletensicherheit dann eben vor allen Dingen eben stattfindet. Und natürlich auch das Thema Anti-Doping, wann welche Kontrollen stattfinden sollten. Das alles muss untergebracht werden. Temperaturthemen sind nochmal ganz wichtig, auch im Sinne Sommerspiele in Tokio, wo es sehr heiß ist. Auch das wird einen großen Raum einnehmen.
Heute ist Tag des Ehrenamts. Auf Ihrer Internetseite habe ich, wenn ich richtig gezählt habe, 16 ehrenamtliche Tätigkeiten gefunden. Was sind so die wichtigsten?
Ja, das Wichtigste ist sicherlich der deutsche Sport, also der DOSB, die medizinische Kommission, wo wir uns häufig treffen und die medizinischen Belange eigentlich für unsere Top-Athleten und Kaderathleten eben zusammenstellen. Dazu kommt die Betreuung eben vor Ort im Sport, was dann eben zum Beispiel in den Bob- und Schlittenverband einmündet, wo ich leitender Verbandsarzt bin, wo man auch wieder Verbandsstrukturen mit aufbauen muss, bearbeiten muss. Und wir sind ja ein Ärzteteam, wir sind ein Team aus Physiotherapeuten, die man koordinieren muss und das alles Ja, geht dann weiter in die Hochschulsportbereiche. Also auch da gibt es Studentenmannschaften, die wir weltweit versenden zu sogenannten Universiaden. Das sind Studenten, sowas wie Olympische Spiele für Studenten. Auch das betreue ich dann wieder und organisiere. Also man hat genug zu tun.
Das glaube ich Ihnen gern. Sie haben außerdem noch eine orthopädische Praxis an der Theresienwiese in München. Wie viel Zeit geht denn drauf für einmal fürs Ehrenamt und dann auch für den Job? Sie haben ja auch noch nebenbei ein Privatleben, vermute ich.
Ja, tatsächlich, Frau und zwei Kinder, die natürlich auch immer mal wieder einfordern, dass man da ist und dass man sie auch mitnimmt mal zu Events, wo wir unterwegs sind. Zeit geht schon drauf. Es sind sicherlich die Wochenenden primär, die da drauf gehen, ja, wo man Zeit verbringt. Und ansonsten sind es häufig ganze Wochen, die wir wirklich in der Sportbetreuung dann umsetzen. Und ansonsten geht vieles heutzutage auch über Telefonkonferenzen und Videokonferenzen, dass man die Reisezeiten eben dann doch verkürzt.
Was lässt Sie so sehr dafür brennen, auch für dieses ehrenamtliche Engagement?
Na, ich glaube, es muss sein. Ja, es ist, wir brauchen Leute, die auch bereit sind, einfach ihren Kopf hinzuhalten und Dinge zu machen, damit Nachwuchs überhaupt weiter mitmacht und Spaß daran hat, ja, den Sportlern den Weg zu ebenen Leistungen zu bringen oder Höchstleistungen zu bringen, macht Spaß und an dem Erfolg dabei zu stehen, ja, wie diese Gewinne oder Erfolge erzielt werden, das ist einfach schön. Ja.
Haben Sie selbst so eine Förderung erleben dürfen in jungen Jahren, dass Sie sagen, ich möchte jetzt etwas weitergeben oder was ist der Auslöser für Sie?
Eigentlich genau andersrum. Ich hatte mich verletzt auch als Jugendlicher, hatte einen Muskelabriss aus einer Wachstumszone und im Nachhinein wurde der, glaube ich, falsch behandelt, ja, und ich habe 2 Monate im Bett liegen müssen und das war dann so das Ende aller der Ambitionen, ja. Und das besser zu machen, das war eigentlich so der Grund für die Sportmedizin und für die Orthopädie, um da einfach mehr drüber zu verstehen.
Also eine gewisse Wut, die Sie auch angetrieben hat. Wenn Sie jetzt gucken auch auf eine kommerzielle Entwicklung des Sports, auf die Entwicklung des Sports allgemein, was treibt Sie denn da gerade um?
Naja, Sportmedizin muss natürlich auch bezahlt werden. Ist klar, ja. Wenn Leute ihre Praxis zumachen und dann geht einen Tag lang das Geld dafür flöten, trotzdem müssen die Arzthelferinnen bezahlt werden. Es muss, was weiß ich, die Miete bezahlt werden an der Stelle.
Ist ja heute auch so. Sie sitzen jetzt hier im Studio, können nicht bei Ihren Patienten sein.
Genau. Also dann sind natürlich gewisse, wie soll ich sagen, Vergütung oder Rückvergütung dafür notwendig, ja. Und es macht natürlich Spaß, wenn man das, über ein Standing, über Anfragen, die man für andere Sachen bekommt, dann das eben ausgleichen kann. Und das ist zum Glück noch möglich in der Medizin.
Das klingt ja immer schön in der Theorie, was dann auch Gesundheitsminister vorschlagen. Wie sieht das in der Praxis aus? Aktuell kommt der Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn. Physiotherapeuten sollen künftig mehr verdienen. Er möchte gesetzlich ändern, dass es grundsätzlich für Heilberufe eine bessere Bezahlung gibt. Jetzt haben wir Christian Schneider heute Vormittag bei uns im Studio. Sportarzt des Jahres, aber Sie haben auch eine eigene orthopädische Praxis. Was sagen Sie dazu? Auch erstmal wahrscheinlich große Begeisterung.
Naja, wir haben natürlich medizinische Fachangestellte angestellt, die uns unterstützen in der täglichen Arbeit. Und naja, mehr Geld müssen wir ja auch irgendwie verdienen an der Stelle. Ja, mal die Frage, wie das auch gegenfinanziert wird. Aber ja, ich sage, auch diese Assistenzberufe müssen attraktiv sein. Die müssen inhaltlich attraktiv sein und es muss genug Wertschätzung an der Stelle auch rüberkommen. Und es müssen spannende Jobs sein, ja.
Sind bei Ihnen Physiotherapeuten angestellt?
Nein, haben wir nicht. Wir arbeiten mit Physiotherapeuten extern zusammen. Wir haben Sportwissenschaftler angestellt, aber Physiotherapeuten direkt nicht. Da gibt's in München zum Glück genug. Aber alle die, mit denen wir zusammenarbeiten, die versuchen wir auch weiterzubilden und eben zu qualifizieren. Und an der Stelle eben das mehr an Qualität dann auch besser vergüten zu können.
Aber jetzt gibt es natürlich auch gesetzliche Preisbremsen. Inwiefern können Sie dann darüber gehen?
Naja, Gehalt ist in dem Sinne verhandelbar und es gibt da keine Preisbremse. Die Einnahmenseite ist gedeckelt. Ja, also das, was sozusagen der Patient oder die Krankenkasse bezahlt, das wird bestimmt und das regelt am Ende nachher, wie viel Geld kann man wahrscheinlich auch ausgeben. Das ist schon richtig, aber wie viel ich mit dem Angestellten verhandle, ist meine Sache.
Sie haben jetzt die Förderung bei Ihnen angesprochen. Wie sieht die denn im Einzelnen aus?
Naja, wir haben also tatsächlich Helferinnen, die eben Zusatzausbildung machen, eben in Fachwirte, die es auch für medizinische Fachangestellte gibt, die sich über Qualität weiterbilden, ja, oder eben auch spezielle Themen, wie zum Beispiel Röntgen oder MRT-Diagnostik und andere inhaltliche Dinge machen, ja, oder sogar Physician Assistant, ist ein Aufbaustudium, was man machen kann. ja, zu unterstützen, eben da eben die Freiräume zu geben, und dann werden wir diese Leute auch einsetzen.
Was darf denn ein Physician Assistant? Das kommt ja aus Amerika, glaube ich.
Genau, das sind sozusagen quasi wie Assistenzärzte, ja, also eine gut ausgebildete medizinische Fachangestellte, die dieses Zusatzstudium absolviert hat, wird sozusagen die Anamnese erheben können, wird schon Untersuchungen machen, wird schon bestimmte vorbereitende kleinere Injektionen oder ähnliches auch machen. Ja, die Verantwortung und alles liegt natürlich weiterhin bei dem beaufsichtigenden Arzt, der also mit schon dabei sein muss und der auch die Rezepte und die gesamte Verwaltungshoheit dann hat.
Und dabei sein muss, heißt, der Arzt steht daneben und der Physician Assistant führt aus, das wäre unlogisch.
Das ist unlogisch. Das ist so wie im Krankenhaus. Sie haben den Professor, der die Abteilung leitet, und die Assistenzärzte und Oberärzte sozusagen machen das Routinegeschäft, und der Chef steht am Ende des Jahres für alles gerade.
Wie schwierig ist es denn, Fachkräfte zu bekommen, auch jetzt speziell bei Ihnen? Wir hören ja permanent vom Fachkräftemangel.
Der Fachkräftemangel ist enorm, muss man ganz einfach sagen. Ja, also ich glaube, es gibt in München keine Praxis, die nicht zumindest auf ihrer Homepage oder beim Arbeitsamt ausgeschrieben hat, dass sie Stellen offeriert für Auszubildende, also ganz junge Leute, die man erst anlernen muss, oder auch wechselwillige Arzthelferinnen. Ja. Das Verdienstniveau in München ist natürlich höher als woanders in Deutschland, aber die Lebenshaltungskosten sind natürlich auch viel höher. Ja? Und trotzdem finden wir keine. Trotzdem, es bewirbt sich eigentlich noch nicht mal jemand auf diese Stellen.
Ist das der richtige Ansatz von Jens Spahn, oder was glauben Sie?
Ich glaube, die Wertschätzung in der Bevölkerung oder in des Berufsbildes an sich, das musste höher sein, ja, damit also überhaupt junge Leute sich entscheiden, in diese Assistenzberufe hineinzugehen und in diesem Team zu arbeiten und vielleicht nicht den Weg der Betriebswirtschaftslehre an der Universität einzuschlagen, nur weil das im Moment in der Bevölkerung mehr wert in Anführungsstrichen ist.
Was können Sie dafür tun?
Naja, wir als Ärzte unterstützen natürlich diese Teams und bringen Teams zusammen, ja, und geben den Assistenten dann auch einzelne Aufgaben, einzelne Themen, ja, nehmen sie eben zum Beispiel auch mit in diese Sportveranstaltungen, wo also spezial ausgebildete Physiotherapeuten dann immer dabei sind, ja, und auch da live am Sportler dran sind. Also man kann das schon, und man muss sich halt zwingen, und dann funktioniert das. Ist immer Teamarbeit.
Ja, ich sag herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Christian Schneider.
Vielen Dank.
Eins gehört.